Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Das Schicksal des Buckelwals. Das hat ja viele Menschen hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern auch beschäftigt. Wochenlang lag er vor der Insel Pöhl, war offenbar krank. Dann hat der Transport in die Nordsee stattgefunden. Dort wurde er ins Meer gelassen. Und zwei Wochen später, Astrid Pankok, da ist das Tier dann leider tot entdeckt worden.
Ganz genau. Und das war auf der dänischen Insel Anholt Mitte Mai. Und danach wollten natürlich alle wissen, woran ist der Wal gestorben? Wie ging es ihm vorher? Ein am Tier angebrachter Trecker sollte Daten dafür liefern. Heute hat Umweltminister Backhaus mitgeteilt, was die Auswertung dieser Daten ergeben hat. Fabian Weishaupt war da bei der Pressekonferenz dabei. Fabian, was kannst du uns berichten? Wann gab es das letzte Lebenszeichen?
Ja, die Daten zeigen, dass der Wal die Rettungs- und Befreiungsaktion zunächst überlebt hat. Er ist nach seiner Freilassung am 2. Mai noch mindestens 215 Kilometer geschwommen. Und laut den Tracker-Daten hat er ja bis zum 6. oder 7. Mai gelebt. Also gut eine Woche nach dem Aussetzen im Skagerrak. Danach war Funkstille und am 15. Mai lag er dann tot vor der dänischen Insel Anholt. Warum er in diesen letzten Tagen gestorben ist, wird noch untersucht. Die Obduktion hat zunächst nichts ergeben, seine Organe werden aber noch untersucht und das kann noch Wochen dauern.
Lange war ja unklar, was für einen Trecker an dem Tier befestigt war. Und das ist auch nicht so ganz unwichtig, darüber mehr zu wissen. Ist da jetzt mehr bekannt?
Ja, da ist mehr bekannt. Es soll ein sogenannter Splash 10F von der Firma Wildlife Computers gewesen sein. Das ist kein GPS wie auf dem Handy, das rund um die Uhr sendet. Stattdessen zeichnet dieser Tracker Bewegung, Tauchtiefe, Wassertemperatur und Geschwindigkeit auf und sendet diese Daten per Satellit, aber eben nur, wenn der Wal auftaucht und die Antenne aus dem Wasser ragt. Nach dem Tod des Wals konnten jetzt alle Daten ausgelesen werden. Das sind 90.000 Datensätze, sagte Backhaus eben. Aber ausgelesen bedeutet nicht ausgewertet. Das heißt, viele der Daten sollen noch von Wissenschaftlern genau ausgewertet werden. Das hat Backhaus eben auf der Pressekonferenz in Schwerin gesagt.
Welche Schlüsse ziehen denn Minister Backhaus und sein Ministerium nun aus dem, was sie bis jetzt wissen, aus der ganzen Situation?
Ja, Backhaus sagt, der Rettungsversuch, der war rechtlich und fachlich vertretbar und er nennt ihn sogar einen Erfolg, weil das Tier zunächst einige Tage gelebt hat und geschwommen ist. Einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Bartransportgeschichte und dem Tod, das schließt Backhaus aus. Was dem Minister jetzt gerade wichtig ist, Deutschland war auf so eine Lebensstrandung eines so großen Tieres einfach nicht vorbereitet und das soll sich jetzt ändern. Am 17. Juni wird die Umweltministerkonferenz eine Arbeitsgruppe einsetzen, die dann klären soll, wie künftig mit solchen Fällen umgegangen wird. Ja, da sollen dann neben Mecklenburg-Vorpommern auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen beteiligt sein, also alle Nordbundesländer zu Backhaus eben in Schwerin.
Ja, und da hat der Umweltminister die Daten des Treckers, des Buckelwals vorgestellt. Vielen Dank für die Informationen, Fabian Weishaupt. Und damit sind wir beim zweiten Thema, dem Verhandlungstag Nummer 11, heute im Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow. Am Rostocker Landgericht wird seit dem Morgen ein Mann befragt, der im Oktober vergangenen Jahres mit der Angeklagten an dem Tümpel war, wo die Leiche von Fabian dann später gefunden wurde. Und er war dort genau einen Tag, bevor die Angeklagte Gina H. die Polizei dann über die, wie sie sagte, zufällige Entdeckung der Leiche informiert hat. Axel Krumme in unserem Ostseestudio. Was hat der Mann denn bislang heute ausgesagt?
Dass er am Abend, bevor die Angeklagte die Polizei informierte, mit ihr an dem Tümpel bei Klein Upal war. Abends, es war demnach stockduster, beide hatten keine Taschenlampen dabei, nur ihre Handys und eine Wärmebildkameras. Und er habe nur ein paar Tiere gesehen, sonst nichts. Dann wollte er eigentlich auch wieder ins Auto steigen und zurück ins Dorf nach Reimershagen fahren. Als Gina H. ihn dann aber zielstrebig dichter an den Tümpel führte, zu einem Hochsitz, der sich dort befindet. Und kurz vor diesem Hochsitz soll Gina H. kurz stehen geblieben sein, Richtung Tümpel geguckt haben und auf einmal gerufen haben, da ist was, da ist er. Daraufhin sei der Mann, der heute befragt wird, eben zu der Stelle am Tümpel gegangen. Die Angeklagte blieb demnach an der Böschung weiter wegstehen. Er habe aber nichts erkannt. Er dachte, dort seien Rohre oder so etwas. Alles sei schwarz gewesen, hat er heute ausgesagt. Und dann sei ihm sehr mulmig gewesen und er wollte nur noch weg. Gina H. wiederum, die habe sich die Hand vor den Mund gehalten und oh mein Gott gerufen und dann hier liegt er. Auf die Nachfrage des Richters, warum der Mann, der heute befragt wird, nicht genauer geschaut habe damals, sagte er, er wollte damals nur noch weg. Beide seien dann auch zurück nach Reimershagen gefahren, hätten nicht mehr miteinander gesprochen und wenige Tage später auch den Kontakt abgebrochen.
Warum ist denn der Angeklagte, nicht der Angeklagte, sondern dieser Mann überhaupt mit der Angeklagten zu dem Tümpel gefahren? Wie kam das?
Na, dass sie dort waren, darum hatte ihn Gina H. gebeten per WhatsApp, per Handynachricht. Sie wollte angeblich zusammen mit ihm nach Fabian suchen, hat sie begründet. Und zwar dort an dem Tümpel bei Klein-Upal, weil sie, so sagte es die Angeklagte, dort im Winter mit den Kindern schon mal Schlitten gefahren sei. Der Zeuge heute meinte aber auf Nachfrage des Richters, dass ihm die Gegend dort nicht so ideal vorkommt, um Schlitten zu fahren. Und zur Erklärung vielleicht auch noch, die Wärmebildkamera, die hatte er, weil er Jäger ist. Und Gina H. hatte ihn auch ganz gezielt danach darum gebeten, diese Wärmebildkamera mitzunehmen. Das war, sag ich mal, jetzt zusammengefasst der erste Teil der Befragung des Mannes. Aktuell ist der Prozess für eine kurze Pause unterbrochen. Dann wird die Befragung fortgesetzt und heute sollen dann auch noch Sprachnachrichten angehört werden, die die Angeklagte verschickt hat.
Danke, Axel Krummenauer vom 11. Tag im Prozess um den Tod des kleinen Fabian aus Güstrow. Und auch heute Abend fassen wir wieder in einem Podcast alles Wichtige aus der Verhandlung zusammen, zu finden dann in unserer NDRMV-App und auch bei uns im Netz. Er hat schon einige Male für Schlagzeilen gesorgt, der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg. Da ging es um die Anschaffung eines teuren Steinway-Flügels für den Kreistag. Wirbel machte er mit seinem schweren Dienstwagen und zuletzt sorgte ein mehrtägiger Aufenthalt in einem Hamburger Luxushotel auf Kreiskosten auch bundesweit für Aufmerksamkeit. Jetzt steht der SPD-Politiker wieder im Fokus, dieses Mal wegen der Anschaffung einer Designerlampe. Stefan Ludmann aus der Aktuell-Redaktion. Und was macht den Vorgang so kritisch?
Ja, das sind vor allem drei Dinge. Sternberg hat erstmal für diese Anschaffung für sein privates Wohnhaus einen Kreismitarbeiter eingespannt, der einige Monate vorher schon einen größeren dienstlichen Lampendeal mit einem Hamburger Lieferanten abgewickelt hatte. Da ging es um Leuchten für Sternbergs Bürotrakt, Kosten insgesamt 16.000 Euro. Zweitens, dieser Mitarbeiter, der verhandelte mit dem Möbelhaus. Der Originalpreis für die von Sternberg gewünschte Lampe lag bei 1.800 Euro. Es gab am Ende einen Rabatt von 500 Euro. Und drittens, Sternberg nahm das Angebot für die Leuchte über seine dienstliche Mailadresse an. Er wünschte eine Lieferung noch vor Weihnachten. Abgespielt hat sich das Ganze Ende 2020. Der E-Mail-Verkehr, der liegt uns vor.
Jetzt könnte man ja sagen, 500 Euro Rabatt, kein Problem.
Naja, Sternberg tritt in der Sache aber nicht als Privatmann auf, sagte auch der Strafrechtsprofessor an der Uni Düsseldorf, Till Zimmermann. Der Jurist spricht von einem problematischen Vorgang.
Natürlich kann auch ein Landrat als Privatperson beim Möbelhaus für sich selber einen Rabatt raushandeln. Das wird aber dann zum Problem, wenn er irgendwie in seiner amtlichen Eigenschaft auftritt. Und so scheint mir das hier gewesen zu sein. Und dann stellt das Einräumen eines solchen Rabattes gegenüber einem Landrat, der ja ein Beamter ist, wahrscheinlich eine Vorteilsannahme dar. Das ist eine Straftat.
Also das klingt dann schon ziemlich hart. Zimmermann schränkt allerdings ein und sagt das hier.
Es wäre ein Fall für die Staatsanwaltschaft gewesen, aufgrund Zeitablaufs davon auszugehen, dass das jedenfalls strafrechtlich Ende des Jahres 2025 verjährt ist.
Trotzdem, dienstrechtlich, meint Zimmermann, könnte das noch Konsequenzen haben, denn der Landrat sei Beamter und die dürften nicht einfach Vergünstigungen annehmen.
Was sagt denn Stefan Sternberg selbst dazu?
Ja, wir haben bei seiner Pressestelle angefragt, mehrfach, insgesamt dreimal. Die aber erklärte, die Sache sei eine Privatangelegenheit des Landrats. Man könne dazu nichts sagen. Sternberg selbst lehnte ein Interview ab.
Private Designerlampe zu günstigen Sonderkonditionen. Danke für die Information, Stefan Ludmann. Passagiere am Hamburger Flughafen brauchen derzeit Geduld. Wegen eines Sicherheitsvorfalls muss der Flughafen zum Teil geräumt werden. Bundespolizei und Sicherheitspersonal sind im Einsatz. Einzelheiten von Frauke Reinig.
Der Flughafen wird wegen einer polizeilichen Lage geräumt, heißt es offiziell. Ob eine mögliche Gefahr von einem Gegenstand oder Menschen ausgeht, ist noch unklar. Klar ist, alle Menschen müssen den Sicherheitsbereich des Flughafens verlassen, also den Abschnitt hinter den Sicherheitskontrollen. Außerdem sind auch Passagiere, die bereits in startbereiten Flugzeugen saßen, aufgefordert, die wieder zu verlassen. Anschließend soll die Bundespolizei ein Terminal absuchen. Dies dauert demnach wahrscheinlich mehrere Stunden. Aktuell landen noch Flugzeuge am Airport. Wann und ob auch Starts stattfinden können, ist ungewiss.
Also ziemlich große Einschränkungen. Teile des Hamburger Flughafens werden derzeit geräumt. Aus Hamburg berichtete Frauke Reinig. Milch, Fleisch, Eier, woher kommen unsere Lebensmittel? Wie werden Kühe, Schweine oder Hühner gehalten? Wer sich darüber gerne aus erster Hand informieren möchte, der hat morgen dazu Gelegenheit, am Tag des offenen Hofes. 12 Betriebe machen mit, auch die AGP Lübesse südlich von Schwerin. Silke Müller aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur war dort und hat zwei sehr engagierte Nachwuchslandwirte getroffen.
Souverän steuert Nele Eckert den großen Traktor mit den pinkfarbenen Rallye-Streifen über den Hof und parkt ein. Schwungvoll steigt die 21-Jährige aus ihrer Kabine, in denen ebenfalls pinkfarbene Würfel baumeln. Sie deutet auf den Seitenstreifen.
Das sind einfach nur, oh Gott, wie nennt man das vom Auto, so ein Tuning-Streifen, damit das auch ein bisschen auffällt, dass da eine Dame mit in der Runde mitfährt. Ja, und das Frontgewicht ist ja auch pink angesprüht, lackiert.
Seit 2 Jahren arbeitet Nele Eckert als Junglandwirtin in der AGP Lübesse. Dort hat sie auch gelernt. Trecker waren schon immer ihre große Leidenschaft.
Ich wollte schon von klein auf an mit großen Maschinen fahren. Das hat mich schon immer begeistert, inspiriert.
Die AGP Lübesse ist breit aufgestellt, hat neben rund 1000 Milchkühen samt Nachwuchs auch eine Hähnchenmastanlage, eine Biogasanlage und baut Getreide, Kartoffeln und Zwiebeln an. Nele Eckert arbeitet im Ackerbau.
Ich fahre in der Firma die Rundballenpresse in der Ernte. Da habe ich sehr viel Spaß dran. Ich fahre die Maislege, kümmere mich ums Grünland, mache Wiesennachsaat.
Als einzige Frau in ihrer Abteilung hat sie sich durchaus den Respekt ihrer männlichen Kollegen verdient.
Zum Beispiel, wenn ich am Maislegen bin, muss ich die Saatgutsäcke einzeln reinschmeißen. Das sind 15 Kilo. Aber wenn ich dann in den Wiesen unterwegs bin und da am Nachsehen bin, dann sind das schon 25 bis 30 Kilo Säcke, die ich dann da hochhieven muss. Das ist meine Aufgabe. Und wenn dann zum Anfang wurde mir gesagt, na, pass auf, ist doch zu schwer. Nein, ich habe mir die Aufgabe ausgesucht, also werde ich das auch schaffen. Man baut ja auch Muskeln auf in der ganzen Zeit.
Sagt die ehemalige Volleyball-Leistungssportlerin und lacht. Auch Ole Treichel lernt bei der AGP Lübesse. Der 19-Jährige ist einer von 13 Azubis. Sein Berufswunsch war schon immer klar.
Ja, durch Familie. Ne? Opa war Landwirt, auch aufgewachsen auf dem Bauernhof sozusagen. Wir hatten auch früher Tiere. Ja, dadurch war das eigentlich klar. Gibt keine Wahl.
Aktuell im 3. Lehrjahr hat er seine Entscheidung für diesen Job noch nicht bereut.
Der Beruf ist einfach vielseitig. Man macht fast jeden Tag was Neues. Es ist keine eintönige Arbeit, finde ich, und man ist immer draußen.
Nach seiner Ausbildung will Ole Treichelt erstmal nach Australien reisen und danach wieder in der Landwirtschaft arbeiten.
Beide können Sie morgen kennenlernen beim Tag des offenen Hofes. Wir sind morgen auch mit dabei und berichten. Die Karte mit den teilnehmenden Höfen finden Sie bei uns im Netz ndr.de/mv und in der NDR MV App.
Dankeschön. Das war die Mittagsschau Kompakt.